Also wenn ich mich in einem Workshop richtig unbeliebt machen möchte, dann sage ich den Satz, wir sind alle antisemitisch sozialisiert. Und dann sagen alle, nein, ich nicht. Nee, ich bin nicht antisemitisch. Ich habe ja gar keine Vorurteile. Ich finde, ich bin ein ganz okayer Erklärbär. Ich mache mir Spaß, Leuten Sachen irgendwie herunterzubrechen, zu erklären, zu erzählen. Ich habe dann auch für mich festgestellt, ich stehe da gerne im Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt nicht Superstar werde, dann ist Lehrkraft da eigentlich so der beste Job dafür.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Ich freue mich sehr über meine heutige Gästin und rede gar nicht so viel, sondern würde direkt sagen, dass ich mich freuen würde, wenn du dich einmal selber vorstellen würdest.
Na klar, mache ich doch gern. Also ich bin Tanja Yael-Raab, 25 Jahre alt und bin jüdische Aktivistin, Bloggerin, mittlerweile auch Autorin und tatsächlich auch Lehramtsstudentin.
Voll cool, schön, dass du da bist. Ich bin mir sicher, dass wir eine ganze Menge bequatschen können. Ich würde jetzt so ein bisschen kurz sagen, wie wir zusammengefunden haben. Also neben der Tatsache, dass wir beide auf Insta unterwegs sind, ich mit dem Podcast und du eben da mit deiner aktivistischen Arbeit, hast du, wie du gerade schon gesagt hast, ein Buch geschrieben. Und dann habe ich gefragt, ob du in den Podcast kommst und du warst direkt dabei und freue mich voll, dass das geklappt hat. Und ich habe dein Buch auch schon gelesen, obwohl es gerade erst rausgekommen ist und bin voll begeistert und freue mich voll, dass wir heute darüber sprechen können. Danke dafür erstmal.
Super.
Dann würde ich trotzdem, bevor wir auch ins Buch und deine Arbeit und alles einsteigen, so ein bisschen die Kurve nehmen zum Thema Schule zu Beginn schon und dann mal gucken, wie wir uns da so durchschlängeln und die Themen miteinander verbinden, indem wir den kleinen neuen Einstieg, den ich jetzt habe, gemeinsam machen. Und ich habe es dir eben schon ein bisschen erklärt. Die ersten Folgen dieses Jahres schon gehört haben, die kennen es jetzt auch schon. Deshalb muss ich gar nicht mehr so viel sagen und würde dich einfach bitten, mir eine erste Zahl zu nennen zwischen 1 und 40.
Dann würde ich die 22 nehmen.
22, okay. Dann wäre der erste Satzanfang: Eine Schulgemeinschaft ist dann stark, wenn.
Ich überleg mal kurz.
Klar.
Ja. Ist gar nicht so einfach, wenn man gar nicht so als Lehrerin aktiv ist, eigentlich aktuell, sondern das alles eher nur so aus der Theorie, aus der Uni jetzt kennt und die eigene Schulzeit eigentlich schon länger her ist. Gibt's einen Joker?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Du kannst
also, wenn mir so jetzt so aus Verrecken nichts einfällt, könnte ich noch eine andere Zahl nehmen.
Ja, klar. Und du kannst auch voll gerne gleich nochmal darauf zurückkommen, wenn dir dann noch was einfällt. Also gar kein Ding. Dann hau raus. Es gibt genug.
Genug Zahlen. Dann nehme ich mal die 12.
Okay. Vielfalt im Klassenzimmer bedeutet für mich.
Das ist einfacher. Vielfalt im Klassenzimmer bedeutet für mich beispielsweise auch, dass wir die Feiertage von verschiedenen Religionen bei der Planung von Unterricht, bei der schulorganisatorischen Planung auch einfach berücksichtigen. Weil ich persönlich als Person, die jetzt nicht dem Mehrheitsglauben angehört, doch die Erfahrung gemacht habe, dass andere Religionen außerhalb des Christentums gerade bei der Schulorganisation einfach wenig bedacht werden. Und ich war damals in einer Klasse mit vielen katholischen Schülerinnen und Schülern, obwohl wir ja in Brandenburg ein evangelisches Bundesland sind. Und die hatten dann immer, die haben sich dann so ein bisschen zusammengetan und hatten dann ihre extra freien Tage. Aber dadurch, dass ich die einzige jüdische Person war, habe ich mich zum Beispiel nie getraut, irgendwie anzusprechen, ja, da ist ja bald ein jüdischer Feiertag, an dem ich vielleicht gerne lieber doch in die jüdische Gemeinde gehen würde, statt in den Unterricht. Aber ich habe mich das nie getraut anzusprechen und ich hätte mir auch irgendwie gewünscht, dass das die Lehrkräfte vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm gehabt hätten, weil alle meine Lehrkräfte wussten tatsächlich auch, dass ich jüdisch bin. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, wir hatten in der ganzen Jahrgangsstufe einen einzigen muslimischen Schüler. Und ich hatte auch im Abitur dann mit ihm zusammen Sport. Und wir hatten dann in der Zeit, in der damals dann auch Ramadan war, Leistungskontrollen im Sportunterricht. Und er war eigentlich einer der sportlichsten bei uns im Kurs, aber konnte einfach da die Leistungskontrollen einfach nicht machen. Und er hat dann einfach nicht die sportliche Leistung erbracht, die er halt sonst erbracht hätte. Und er hat das dann tatsächlich auch angesprochen und die Lehrkräfte hatten da einfach sehr wenig Verständnis für. Und deswegen so bei Vielfalt würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass so etwas mehr bedacht wird.
Danke. Mir kommen schon direkt so viele Gedanken, weil das wie so ein Einstieg schon in so viele unterschiedliche Themen ist. Aber ich würde die jetzt erstmal zurückhalten, tatsächlich, weil wir bestimmt nachher auch nochmal was zu diesen Dingen sagen können. Und sagen eine zweite Zahl bitte, beziehungsweise dritte.
Dritte.
Egal.
Okay. Und dann nehmen wir mal irgendwas vom Anfang. Fünf.
Das könnte jetzt alles sein. In der Schule habe ich gelernt, dass.
Ich überlege, ob man da eher was Positives oder Negatives nimmt.
Du darfst alles.
Ja, ich. Ja, das Erste, was mir in dem Zusammenhang auch gerade auch auf unser Thema und vielleicht auch auf meinen Aktivismus bezogen. In der Schule habe ich tatsächlich gelernt, dass jüdische Identität einfach sehr krass auf den Holocaust reduziert wird. Und das war etwas, was mich meine ganze Schulzeit lang extrem begleitet hat, weil das Thema Holocaust war irgendwie, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das war in deren Schulzeit sehr wenig präsent. Aber bei mir war das genau das Gegenteil. Also ich erinnere mich an bestimmt 3-4 Mal, dass wir im Unterricht wirklich einen langen Unterrichtsblock hatten über den Holocaust. Meine Klassenlehrerin und auch meine Klassenlehrerin war Geschichts- und Politiklehrerin, hatte demnach so ein Spektrum, was sie damit immer sehr gut abgedeckt hat. Wir haben beispielsweise auch mehrere Gedenkstätten besucht. Wir waren auch in Auschwitz mit ihr zusammen. Thema Holocaust war bei uns sehr omnipräsent. Und dadurch, dass auch meine MitschülerInnen und auch meine Lehrkräfte wussten, dass ich jüdisch bin, habe ich mich darauf immer sehr reduziert gefühlt, weil mich dann immer alle angestarrt haben, Lehrkräfte mich aufgefordert haben, meine Familiengeschichte zu erzählen oder einen Vortrag über den Holocaust zu halten. Und was mir, glaube ich, so am krassesten im Gedächtnis geblieben ist, als wir dann in Auschwitz waren auf Klassenfahrt, ich war 16 und meine Klassenlehrerin war sehr, sehr bemüht um mich und hat wohl gedacht, okay, Tanja ist jüdisch, ihr wird das vielleicht emotional ganz schön zusetzen. Aber sie hat mich dann halt so alle paar Minuten gefragt, ob es mir noch gut geht, ob ich eine Pause brauche und hat das halt so vor allen anderen gemacht. Und das war mir mega unangenehm und ich konnte das Ganze überhaupt nicht emotional auf mich wirken lassen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh Gott, das ist ja mega peinlich, dass meine Klassenlehrerin mir hinterherläuft und mir quasi so ein Taschentuch hinhält, so, oh, die arme jüdische Schülerin, die wird bestimmt gleich anfangen zu weinen, weil meine Mitschüler das halt auch alle gesehen haben und sich dann auch hinter meinem Rücken so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Das war für mich so ein richtig, richtig schlimmes Erlebnis, obwohl ich natürlich weiß, dass sie das nicht böse gemeint hat, aber es war halt einfach ein bisschen too much.
Danke. Auch da steckt schon wieder ganz viel drin natürlich und vielleicht sogar auch so eine Verbindung zu deiner Weiterführung des ersten Satzes, ne, weil es ja viel um Sensibilität für unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, Sensibilität vielleicht auch für unterschiedliche Formen von Diskriminierung in ihren Kontinuitäten und so weiter und auch so die Frage nach Deutungshoheit, wer setzt eigentlich die Norm, wer setzt die Themen, wie und so. Also da machst du quasi schon ein ganz großes Feld auf. Ich bin ganz gespannt, wie wir das gleich zusammengeführt bekommen oder auch nicht. Mal gucken. Aber danke erstmal, dass du das teilst. Das ist ja auch eine persönliche Erfahrung. Und dann würde ich sagen, die letzte, dritte Zahl, vierte, dritte mit Joker.
Okay. bis 40 ging es, ne?
Genau. Ist voll die random Zahl, aber ja, irgendwie wollte
nehmen wir mal
ich
die
eine
40
runde Zahl.
Tatsächlich.
Okay. Ein Projekt, das ich gerne an jeder Schule sehen würde, ist?
Ich weiß nicht, ob du das Projekt Meet a Jew kennst, aber das ist so ein Projekt, was ich tatsächlich gerne an jeder Schule sehen würde. Das ist ein Projekt, wo jüdische junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene in Schulen gehen und mit den Kids über jüdisches Leben sprechen. Und das finde ich ein total schönes Projekt. Das hätte ich mir damals an meiner Schule total gewünscht, weil ich mich mit meinem Jüdischsein immer extrem allein gefühlt habe und ich bis heute halt auch merke, dass viele einfach gerade jüdisch sein auf den Holocaust, auf Antisemitismus reduzieren und einfach über diese Vielfalt und darüber, dass jüdisches Leben halt auch etwas ist, was man auch positiv bewerten kann, positiv auch aufwerten kann, dass viele das halt einfach nicht haben. Und Meet a Jew habe ich zumindest auch mit Menschen, die dort mitwirken, immer wieder mitbekommen, dass sie eben das total aufbrechen und sagen, hey, wir zeigen euch zum Beispiel, wie jüdischer Alltag so ist, wie welche Rituale es so gibt, auch so ein bisschen abseits der Norm, abseits von Klischees, dass man zum Beispiel eben auch junge jüdische Menschen sieht, weil auch da haben wir diesen Moment, dass Religion generell und gerade der jüdische Glauben ja doch immer mit der Vergangenheit und mit Geschichte und alten Leuten irgendwie assoziiert wird und nicht mit der Gegenwart, nicht mit modernen und jungen Menschen.
Vielen Dank. Auch das ist wieder so eine ganz spannende Frage, vor allen Dingen, wenn es um Antidiskriminierungsarbeit insgesamt geht, die ich mir selber oft sehr oft stelle, weil ich schon auch oft ein Spannungsfeld sehe zwischen so Begegnungsprojekten oder bei so Begegnungsprojekten, das vielleicht gar kein richtiges Spannungsfeld ist, aber ich stelle mir oft die Frage, was eigentlich in Schule schiefläuft heutzutage, ohne dass du das jetzt beantworten sollst, ne? Also keine Frage an dich, sondern so für mich selber, was eigentlich in Schule schiefläuft, dass wir Begegnungsprojekte brauchen, um Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensrealitäten überhaupt teilweise ist es ja tatsächlich so, als so Menschen, die existieren, wahrzunehmen und eben nicht nur als eine stereotype Vorstellung von irgendeiner bestimmten Gruppe oder Repräsentant in einer bestimmten Gruppe und so. Und ich kenne daher auch relativ viel Kritik an diesen Projekten und bin ja trotzdem gleichzeitig in Schule aktiv und ich bin jeden Tag in der Schule logischerweise und merke oder weiß trotzdem um die Bedeutung von Begegnung und sehe das auch in Workshops und so. Ich habe auch schon ein paar Mal mit Dagesh zum Beispiel zusammengearbeitet und so, dass das für SchülerInnen total wertvoll sein kann, tatsächlich diese Begegnungen zu haben, weil sie eben sonst keine Berührungspunkte haben. So, und da glaube ich, kann es irgendwie mit ganz unterschiedlichen Dingen zusammenhängen oder so, es können ganz viele Sachen gleichzeitig passieren und ich verstehe so, also ich finde es total cool, das aus deiner Perspektive zu hören. Du sagst, es hätte mich bestärkt in meiner Position. Das ist ja auch spannend, weil man ja oft darüber nachdenkt, diese Projekte zu machen, damit nicht jüdische Kinder überhaupt mal einen Berührungspunkt mit Juden und Jüdinnen in Deutschland haben und von diesen Vorstellungen, die eben oft vermittelt werden, auch wegkommen. So, deshalb, ne, auch da kann man so aus unterschiedlichsten Perspektiven drauf gucken.
Aber diese fehlenden Berührungspunkte sind, finde ich, wirklich ein sehr großes Thema. Also ich arbeite gerade auch als Aktivistin viel auch so in dieser Bildungsarbeit, mache eben selbst solche Gespräche, Begegnungen, Vorträge mit Schülerinnen und Schülern, aber eben auch nicht nur. Ich hatte mal eine Gruppe von SeniorInnen, mit denen ich auch über jüdisches Leben und Antisemitismus gesprochen habe. Und auch dort habe ich gemerkt, viele von denen, also da gab es Leute, die waren 90 und sagen mir dann so Sachen, du bist die erste jüdische Person, mit der ich ganz bewusst spreche. Das war dann für mich auch so, wow. Also dieses fehlende Berührungspunkte-Thema ist halt nicht nur was von jungen Menschen, sondern generell in Deutschland einfach ein großes Thema. Und durch diese fehlenden Berührungspunkte entstehen, finde ich, auch sehr große Berührungsängste. Das erlebe ich halt auch in meiner Arbeit als Aktivistin auf Instagram, in so Momenten, wo mir Leute schreiben, hey, darf ich als Deutsche überhaupt in eine Synagoge reingehen oder finden Juden das doof, wenn ich in eine Synagoge als Deutsche reingehe? Und ich denke mir so, nee, warum? Also für mich ist es dann sofort so ein Warum auch. Aber klar, wenn man hier eben diese ja, viele haben dann dieses Gefühl, ja, Juden muss man irgendwie mit Samthandschuhen anfressen, denn diese ganze Geschichte und, ne, und man stellt jüdische Menschen dann auch auf so ein Podest und hat dann total krasse Berührungsängste und hat irgendwie Angst, was Falsches zu sagen. Und eine Erfahrung, die ich zum Beispiel auch gemacht habe, in Umfragen sagen Deutsche sehr oft, dass Juden zu viel über den Holocaust sprechen. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass wenn Leute erfahren, dass ich jüdisch bin, Leute mit mir über gar nichts anderes sprechen wollen. Ich hatte so ganz skurrile Situationen, zum Beispiel beim ersten Date mit einer Person, dass die Person dann auf einmal die ganze Zeit, also in den ersten 15 Minuten mit mir über Auschwitz spricht und mir erzählt, ja, ich war letztens mit meiner Studiengruppe in Auschwitz und das war total krass und ich konnte nächtelang danach nicht schlafen. Und ich denke mir so, ja, das ist ja toll und interessant, aber wir kennen uns seit einer Viertelstunde und das ist das allererste, was dir einfällt, worüber du gern mit mir sprichst. Das ist voll das komische Thema für ein erstes Date und ich mache sowas sehr gerne beruflich, aber doch bitte nicht in meiner Freizeit. Und dann habe ich das Gefühl, Leute wissen gar nicht, worüber sie anderes mit einer jüdischen Person sprechen wollen können, weil sie denken, das ist so der einzige Berührungspunkt zwischen Deutschen und Juden. Und das ist der Holocaust. Und über was anderes haben wir halt gar nicht gemeinsam. Und das finde ich total absurd. Und deswegen, als ich auch meinen Instagram-Kanal angefangen habe, war auch für mich so ein Moment, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte diese Berührungsängste auch irgendwie abbauen. Dass Leute sich halt trauen und mich eben nicht nur so darauf reduzieren.
Natürlich total nachvollziehbar und ich glaube, dass das schon auch direkt was mit Bildungsarbeit oder auch Schule und unseren Inhalten zu tun hat. Und ich stelle mir dann beispielsweise so die Frage, wie wäre das oder wäre das genauso, bisschen eine Suggestivfrage, aber egal, wäre das genauso, wenn beispielsweise eine viel krassere Repräsentation oder Normalisierung von Vielfalt in, sagen wir, Kinderbüchern, in Jugendbüchern, in, weiß ich nicht, Kurzgeschichten, die wir im Deutschunterricht lesen, gäbe, die eben keine Reduzierung darstellt. Mhm. Also es wird ja auch nicht nur über den Geschichtsunterricht, sage ich jetzt mal, reproduziert, sondern auch über Kultur, über Kunst, über mediale Repräsentation. Wenn man sich dann vorstellt, dass das permanent auf eine bestimmte Art und Weise läuft im Bildungssystem, dann ist es ja schon fast unfair, dass durch so Begegnungsprogramme das immer tatsächliche Menschen so ausgleichen müssen, ne? Und sagen müssen, nein, guck mal, wir sind ja Individuen, die ganz unterschiedlich leben können, tatsächlich leben und nicht in der Vergangenheit verortet sind und so. Also das, was du gerade angesprochen hast. Weißt du, und da ist für mich, glaube ich, so diese Spannung, die ich eben angesprochen habe, ne? Dass es auf der einen Seite total gut und wichtig ist, auch für unterschiedlichste Menschen in Schule und auf der anderen Seite aber nicht negiert, dass es ganz viele andere Baustellen gleichzeitig gibt in unserer Arbeit, die auch da reinspielen, weshalb es das überhaupt braucht.
Ja, ich hatte, ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation damals aus dem Ethik, wir hatten Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde als ein Fach und zu jeder Religion gab es irgendwie, keine Ahnung, eine Doppelstunde oder so. Und unsere Lehrerin hat uns dann was über das Judentum erzählt und ich habe mir das so angehört und dachte mir, boah, das ist komplett falsch. Das ist so klischeehaft und das ist gar nicht meine jüdische Realität. Und ich bin sogar in einem relativ konservativen jüdischen Umfeld aufgewachsen, was vielen dieser Klischees entsprochen hat. Das habe ich später für mich festgestellt, dass das ja eigentlich noch viel diverser geht. Aber schon damals habe ich mich total an diesen stereotypen Darstellungen im Unterricht gestört und habe mich dann tatsächlich auch gemeldet, so mit 13 und war so, nee, das ist ganz anders und wir machen das ganz anders für uns in der Gemeinde und habe meine Lehrerin dann so ein bisschen belehrt, habe das dann aber total bereut, weil ich eigentlich damals für mich beschlossen habe, dass ich an der weiterführenden Schule mich eben nicht als Jüdin outen möchte, um einfach dieser Diskriminierungsform so ein bisschen zu entfliehen. Und da habe ich mich geoutet, weil ich einfach so besserwisserisch war. Und habe das dann total bereut, weil meine Eltern mir auch als Kind immer eingebläut haben, ja, denk immer gut drüber nach, wem du zum Beispiel erzählst, dass du jüdisch bist. Und das muss nicht jeder wissen und das ist voll privat und das erzählt man nicht einfach so rum. Und da habe ich mich total geschämt, so im Nachhinein, dass ich sie korrigiert und mich damit so geoutet habe. weil sofort haben dann auch in der Pause angefangen, die Leute dann auch einander als Jude zu bezeichnen und zu beleidigen. Und ich war dann so, oh Gott, was habe ich getan? Warum musste ich mich outen? Warum habe ich das gemacht? Warum musste ich so besserwisserisch sein?
Wie krass das ist, dass das dann direkt so ja Auswirkungen hat und auch diese Ungleichheitsverhältnisse dann so deutlich werden. Ne? Also da merkt man ja, dass das was ist, was eigentlich auch in dem Moment fast nur in der Fiktion und in der Deutungsweise so der Mehrheit in dem Fall existiert. So, und sobald das irritiert wird, führt es ja schon, also kann es zu einer Form von Abwehr führen oder auch so ein übersteigerten Interesse und so, was total krasse Auswirkungen natürlich haben kann. So, also total extrem. Und das meinte ich eben auch mit diesem, wie wäre das, wenn diese Geschichten permanent erzählt werden würden und es total normal wäre, wenn es immer, keine Ahnung, in Jugend Büchern diverse Charaktere geben würde, die mal jüdisch sind und mal nicht und mal schwarz und mal nicht und mal Sintize und Romnia und mal nicht und so weiter und so fort. Dass es nicht immer auch in Schule zu so einem so einer Art Untersuchungsobjekt wird. Also was sie ja total crazy ist eigentlich. So.
Total. Weil dadurch entstehen ja auch diese Berührungsängste, weil es wird ja total exotisiert. Es wird ja also,
absolut.
Das habe ich auch wirklich oft erlebt, ob beim Dating oder auch generell auch als Aktivistin, auch diese extreme Exotisierung, dieses, oh, ich habe noch nie mit einem Juden gesprochen und jetzt möchte ich das unbedingt mal machen. Dass zum Beispiel sich Leute auf Dating-Plattformen teilweise deshalb mit mir getroffen haben, weil sie zum Beispiel was über jüdische Feiertage wissen wollten und mich dann irgendwie ausgefragt haben, weil ich habe ja noch nie mit einem Juden gesprochen und jetzt nutze ich das einfach mal aus. Und ich denke mir so, wow, du kannst das halt auch einfach googeln und musst jetzt nicht irgendeine jüdische Person damit so belangen. Ich finde, das sind alles so Punkte eben von so fehlender Repräsentation. Gerade wenn wir auch in den medialen Bereich gehen, einem fallen gerade im deutschen Raum sehr wenig Filme oder Serien ein, wo jüdische Menschen nicht im Holocaust-Kontext stattfinden. Und das finde ich extrem schade. Oder auch, wie du gerade eben gesagt hast, so Jugend-Kinderbücher. Das findet einfach sehr selten statt. Und wenn, dann ist es halt entweder im Holocaust-Kontext oder auch in so einem explizit religiösen Kontext. Aber jüdische Menschen, wie sie einfach alltägliche Sachen machen, das gibt es halt nicht. Ich hatte zum Beispiel auch mal, da hat mich eine Reporterin angefragt und war dann so, ja, wir wollen gerne eine Reportage über dich drehen und über all die jüdischen Sachen, die du so im Alltag machst. Und ich so, naja, was meinen Sie denn mit jüdischen Sachen? Also ich stehe auf und gehe einkaufen und ne, also was meinen Sie für jüdische Sachen? Aber man nimmt halt an, eine jüdische Person macht halt den ganzen Tag irgendwelche krassen Sachen, die uns alle total fremd sind. Und ich habe diese sehr skurrile Situation später auch einem Journalisten erzählt und er meinte, naja, aber das ist ja voll normal, weil fürs Fernsehen braucht man halt effektvolle Bilder. Und ich so, naja, aber dann sind diese effektvollen Bilder, bilden ja dann nicht die Realität ab. Denn jüdische Menschen sind halt ganz normale Menschen und nicht alles, was wir machen, ist total crazy, fremd und exotisch.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man den Spieß so mal umdrehen würde und man würde überlegen, wie eine Reportage über eine nicht-jüdische Person, eine der Mehrheitsgesellschaft angehörige Person drehen, dann würde wahrscheinlich die Konfession, wenn sie denn existiert, überhaupt gar keine Rolle spielen. Also man würde ja nicht sagen, ja, die Künstlerin XY und wir würden gerne wissen, was sie alles so für christliche Sachen am Tag machen.
Ja, genau.
So, also diese Frage würde ja nie kommen, ne? Oder die Aktivistin und bitte erzählen Sie uns dann, was an Ihrem Tag alles so katholisch ist oder so, ne?
Genau, also das ist total
völlig absurd, ja.
Aber ich kenne das eben auch von muslimischen Menschen.
Total.
Die in der Öffentlichkeit stehen, die halt genau dieselben Sachen haben. Also auch bei so interreligiösen Dialogen und Gesprächen erlebe ich auch immer wieder, wenn dann zum Beispiel auch so Fragen gestellt werden und Fragen kommen, die christliche Person gilt halt einfach als langweilig. So, ne? Christen, ja, kennen wir alles. Aber die muslimische und die jüdische Person, die müssen sich entweder die Köpfe einschlagen beim interreligiösen Dialog oder die werden halt mit so krassen Fragen gelöchert, die halt teilweise so total absurd sind. Und was ich zum Beispiel sehr viel erlebt habe, auch im Kontext der Miniserie Unorthodox, wo es eben um eine wirklich ultra-orthodoxe, sektenartige Struktur aus New York geht, die dann aber irgendwie eins zu eins auf alle jüdischen Menschen gemünzt wurde, wurde ich zum Beispiel dann auch so vor laufender Kamera mehrmals gefragt, ob das meine echten Haare noch sind oder ob ich die mir auch abrasieren musste, wie es halt diese ultra-orthodoxen verheirateten Frauen machen. Und ich war so, nee, das sind meine echten Haare und das ist voll die weirde Frage. Und da merken wir einfach, wie uneducated halt viele Menschen einfach sind, was das jüdische Leben angeht. Und wie Leute halt auch teilweise überhaupt keine Hemmungen haben. Ich würde niemals jemanden sowas fragen, weil ich das auch total übergriffig finde.
Total.
Denn man kann ja auch aus anderen Gründen eben eine Perücke tragen oder was auch immer. Und das finde ich eine so strange Frage, weil die wurde mir so oft gestellt.
Das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu deinem Buch, weil in dem Buch geht es ja viel auch um Intersektionalität und um die Tatsache, dass Identitäten eben fluide sind, dass Identitäten sich zusammensetzen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Merkmalen und dass das Jüdischsein ein Merkmal davon ist. Aber du schreibst auch über Queerness, über den Umgang mit, ich nenne es jetzt mal Progressivität in den eigenen Zugehörigkeiten und stellst ja genau diese Punkte total heraus, dass es nämlich auf viele Dinge eben keine einfachen Antworten gibt, so wie überall sonst auch im besten Fall, auch wenn viele Menschen immer versuchen, einfache Antworten zu geben oder nach einfachen Antworten suchen. Und machst das über dich, also es ist ja ein Buch, wo du, so ein persönliches Sachbuch, wo du über deine eigenen Geschichten, aber viele Themen, die gesellschaftlich relevante Themen sind, die auch über Jüdischsein hinausgehen, besprichst. Und ich glaube, das ist ein total spannender und wichtiger Punkt des Buches, dass dadurch eben diese Verschränkungen so klar werden. Immer wieder auch die Perspektivwechsel, ne? Wer hat eigentlich die Deutungshoheit in welchem Moment und wie entstehen dadurch vielleicht auch Situationen des Sich-Wiedererkennens in Menschen, die aber eine ganz andere Positionierung haben, weil sie aber, das hast du ja jetzt gerade auch schon angesprochen, ähnliche Erfahrungen machen, die nicht die gleichen sind, so. Aber was mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen beispielsweise zu tun haben und Zuschreibungen und so. Willst du vielleicht dazu selber noch so ein bisschen was sagen? Also wie hast du das Buch aufgebaut? Wie hast du es auch geschafft, so eine Struktur zu finden? Weil wir fangen jetzt an zu reden und wir merken schon ganz schnell, wir kommen so schnell in so viele Themen rein, gerade auch wenn wir über das Thema Schule sprechen. Es wäre vielleicht so auch für die Vorstellung von denen, die zuhören, ganz interessant zu hören, wie du da so vorgegangen bist.
Ja, ich muss sagen, also der Verlag ist tatsächlich über meinen Aktivismus und meinen Instagram-Account auf mich aufmerksam geworden und ist dann auch auf mich zugekommen und hat mir letztlich einfach gesagt, ja, hast du Lust, ein Buch zu schreiben? Und ich war total frei, auch in so der Themenwahl und darum, worum es halt gehen sollte. Und mir war von Anfang an klar, hey, ich möchte einfach mit diesen Vorstellungen, also es heißt ja auch Shalom zusammen, warum wir falsche Vorstellungen von jüdischem Leben haben und das gemeinsam ändern sollten. Es ging mir von Anfang an wirklich darum, diese Vorstellungen, die wir halt haben, mit denen ich halt immer wieder konfrontiert werde, wurde, mit denen einfach so ein bisschen zu brechen und zu sagen, hey, jüdisches Leben ist anders, als die meisten sich vorstellen. Es ist einfach so viel diverser und so viel vielfältiger, als die meisten es sich vorstellen. Und ich habe ich anfangs wirklich so geguckt, welche Klischees gibt es denn, mit welchen wurde ich konfrontiert, wo habe ich denn so persönliche Bezüge, persönliche Geschichten, die ich zum Beispiel auch gern teilen würde. Habe das dann versucht, dann so ein bisschen in so Themen zu untergliedern, also zum Beispiel ganz explizit Erinnerungskultur, Klischees, die damit einhergehen. Beispielsweise, worüber ich gerne mehr gelernt hätte in der Schule, war zum Beispiel so ein Thema jüdischer Widerstand. Ein Thema, was ich auch im Buch und auch auf meinem Instagram-Kanal immer wieder betone, eben jüdische Menschen nicht nur als Opfer, sondern auch eben als aktive Kämpfer für ihre Freiheit, auch in Zeiten des Holocausts. Dann auch so Themen wie Antisemitismus, welche antisemitischen Klischees gibt es. Aber dann auch ganz andere Themen, zum Beispiel eben Queerness. was du ja auch gerade eben schon angesprochen hast. Denn als ich mich als queer geoutet habe, hatte ich auch so eine kleine Identitätskrise, auch was meine Religion angeht. Denn ich war immer felsenfest davon überzeugt, dass religiös und queer halt einfach nicht zusammengeht und dass es nicht funktionieren kann. Bis ich tatsächlich auch mit anderen queeren jüdischen Menschen gesprochen habe und die gesagt haben, hey, du bist als queere Person geboren und du bist als jüdische Person geboren. Also musst du es irgendwie unter einen Hut bringen. Es funktioniert gar nicht anders. Und das geht, das ist kein Widerspruch. Du vereinst einfach beides in dir als Person. Oder auch so andere Positionen wie eben Feminismus. Für viele ist eben Religion und Feminismus auch nicht so richtig vereinbar. Und das sind alles Themen, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte sie unbedingt in meinem Buch irgendwie aufarbeiten und sagen, hey, es geht alles und Religion ist nicht dafür da, um dein Leben einzuschränken und dein Leben komplizierter und schwieriger zu machen. Für mich war Religion immer eine Bereicherung und immer etwas, was mich in meinem Alltag einfach stärken soll und nicht einschränkt. Und das ist etwas, also ich nehme mir aus meiner Religion das, was mir gut tut und nicht das, was mich verletzt, was mir schwerfällt, sondern wirklich das, was mir gut tut.
Danke erstmal. Ja. Voll cool, weil da in dem, was du sagst, steckt ja auch so ganz viel so emanzipatorische Kraft, die so irgendwie auf so einer individuellen Ebene, aber vielleicht auch darüber hinausgehend durch das Buch und durch diese Auseinandersetzung, die auf der einen Seite sehr persönlich ist, aber wie eben schon gesagt, so eingebettet, dann auch so eine Wirkung entfaltet. Das ist ja gerade heute, nee, eigentlich nicht gerade heute, eigentlich schon immer, aber es ist ja total wichtig, da auch immer wieder so Beispiele zu haben und gleichzeitig auch nicht auszublenden, dass Zugehörigkeiten auch beispielsweise existieren können in einer säkularen Form und durch eine Positionierung oder einfach durch unterschiedliche Formen von Zugehörigkeiten auch definiert sein können und so. Und du gibst all dem irgendwie Raum und ich habe beim Lesen auch gedacht, voll krass, dass das irgendwie alles Raum findet, obwohl man ja nur begrenzt Platz hat und es funktioniert trotzdem. Vielleicht, wir haben eben so gesagt, vielleicht wäre es ganz cool, auch ein bisschen was zu hören und ich habe gerade gefragt, wäre es auch eine ganz coole Stelle, um einfach mal reinzuhören, ohne dass wir jetzt, das Buch ist ja da, ne? Also man kann es lesen, wir können nicht in einer Stunde über alles sprechen, was du geschrieben hast und cool, ich glaube, man kriegt ja auch schon so einen Eindruck, aber vielleicht kommen wir darüber auch nochmal so ein bisschen so einen spezielleren Blick auch auf das, wie du das machst, weil jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, vielleicht ist auch cool, dann was zu hören.
Ja, also ich habe hier tatsächlich eine ganz gute Stelle. Ich kürze es dann auch so ein bisschen ab und aber auch so ein bisschen über das Thema Erinnerungskultur und so Repräsentation auch innerhalb der Erinnerungskultur. Ich fange einfach mal an und ich denke, es ergibt sich dann auch irgendwie von selbst.
Bestimmt. So,
genau. Ich werde oft mit der Bitte konfrontiert, meine Familiengeschichte zu erzählen. Das passiert in den sozialen Netzwerken, auf Podien, in Klassenzimmern oder in Interviews. Ich habe zu oft Ja gesagt und von meiner Familie gesprochen. Darüber, wie sie es geschafft hatte, etwas so Schreckliches und für uns heute fast Unvorstellbares wie die Shoah zu überleben. Und irgendwann habe ich damit aufgehört. Von einem Tag auf den anderen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an ihn. Ich wurde als Bloggerin eingeladen, die einen Einblick in die Gefühlslage jüdischer Menschen hierzulande geben sollte. Es war eigentlich ein gutes Gespräch. Auf der Bühne sprach ich über modernen Antisemitismus, aber auch über die schönen Aspekte des jüdischen Lebens, wie jüdische Feste und Bräuche oder den Zusammenhalt, den ich in der jüdischen Community oft spüre. Am Ende wurde das Mikrofon dann an den nächsten Gast weitergereicht und dieser stand dann auf und stellte die Frage, die ich so sehr hasste. Frau Raab, können Sie uns erzählen, wie Ihre Familie den Holocaust überlebt hat? Ich schwieg einen Moment lang, der sich anfühlte wie Stunden, während mich wirklich alle in freudiger Erwartung anblickten. Nein. Ich war selbst ein bisschen überrascht von mir. Bisher hatte ich, wenn auch widerwillig, auf die Frage geantwortet oder zumindest eine knappe Zusammenfassung der Leidensgeschichte meiner Vorfahren von mir gegeben. Aber diesmal wollte ich es einfach nicht. Von dem Augenblick an sage ich immer nein. Und das passt vielen überhaupt nicht, denn sie glauben, dass ich als Jüdin jedem meine Familiengeschichte schuldig bin. Aber das stimmt halt einfach nicht. Ich muss sie nicht jedes Mal aufs Neue erzählen und ein paar Tränchen verdrücken, um Deutschen ein besseres Verständnis vom Holocaust zu liefern. Echt nicht. Einmal kontaktierte mich eine Lehrerin, die wollte, dass ich in ihrer Schulstunde anlässlich des Gedenktages an die Reichspogromnacht meine Familiengeschichte erzählte. Sie wissen ja selbst, ein persönlicher Zugang ist gerade für Schülerinnen und Schüler so wichtig, sagte sie mir am Telefon. Als ich entgegnete, dass ich nicht bereit wäre, über meine Familiengeschichte zu sprechen, stieß ich auf Verständnislosigkeit. Gerade Ihnen sollte das doch wichtig sein, Frau Raab. Natürlich sind persönliche Erzählungen immer ein bisschen berührender als stumpfe Zahlen und Fakten. Aber diese persönlichen Zugänge gibt es bereits. Beispielsweise in Form von Gesprächen mit Holocaust-Überlebenden, ob in Person oder aufgenommen. Viele Holocaust-Überlebende haben Bücher über ihr Leben geschrieben und so manch eine Lebensgeschichte wurde sogar verfilmt, wie die von Salomon Perell. Wer persönliche Geschichten über den Holocaust hören möchte, wird also fündig. Aber muss denn jede jüdische Person auf der Welt dafür einen Seelenstriptease hinlegen? Und wer hat eigentlich gesagt, dass der Holocaust überhaupt Teil jeder jüdischen Familiengeschichte ist?
Danke.
Haben wir mal einen kleinen Einblick. Mehr
Total
gibt's
gut.
im Buch.
Genau.
Mehr davon.
Und da wird ja auch bei diesem Beispiel schon wieder, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, also jetzt ist es bei dir vielleicht kein Zufall, aber auch ein bisschen der Grund, weshalb dieser Podcast existiert, eine Situation mit einer Lehrerin beschrieben.
Genau. Das war mir jetzt auch wichtig, dass die hier
ja.
war. Denn das ist tatsächlich etwas, was ich wirklich sehr, sehr häufig erlebe. Und allen Lehrkräften, die zuhören, möchte ich sagen, bitte, bitte zwingt jüdische Menschen nicht, sich vor eure Klassen zu stellen und die Familiengeschichte zu erzählen, gerade wenn sie es nicht wollen. Und ich habe wirklich, also das war eine Situation, die mir sehr krass in Erinnerung geblieben ist, aber das ist tatsächlich nicht die einzige, die ich hatte, dass mich Lehrkräfte angefragt haben, mich wirklich, also ich kann verstehen, dass wenn Schülerinnen und Schüler mit mir sprechen, dass denen vielleicht diese Frage einfach mal rausrutscht und dass sie das vielleicht sagen. Und bei Kindern, Jugendlichen bin ich da halt auch ein bisschen, dass ich sage, okay, die haben da vielleicht diese Sensibilität in dem Moment noch nicht. Die wollen das halt einfach wissen. Ich war als Jugendliche auch ein bisschen sensationsgeil. Das ist schon irgendwie okay. Natürlich muss da auch die Lehrkraft, finde ich, ist da auch ein bisschen in der Verantwortung zu sagen. Zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler vorher ein bisschen zu briefen. Ich habe damals als Aktivistin auch viele Gespräche mit Holocaust-Überlebenden begleitet und ich weiß, dass Lehrkräfte da zum Beispiel auch viel briefen. Das kann man ja generell in so einem Zusammenhang machen, nicht nur bei Holocaust-Überlebenden. Aber ich habe wirklich mehrmals diese Erfahrung gemacht, dass Lehrkräfte wirklich richtig, richtig enttäuscht waren, wenn ich gesagt habe, hey, ich möchte wirklich nicht explizit über meine Familiengeschichte reden. Wir können über den Holocaust sprechen, aber ich bin halt einfach nicht bereit, diese Geschichte zu erzählen vor Schülerinnen und Schülern. Und dass das auch einfach nicht respektiert wurde, sondern dann wirklich so Vorwürfe kamen, sowas wie, ja, Ihnen sollte das doch wichtig sein, aber so persönliche Zugänge sind doch so schön. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und das ist etwas, was ich wirklich in dem Zusammenhang sehr oft erlebt habe. Gerade auch dieses, ja, Ihnen sollte das doch wichtig sein, so, ne, sind doch jüdisch, Ihnen sollte es wichtig sein, darüber aufzuklären.
Die Frage, die da ja auch im Raum steht, warum sollte es nur dir wichtig sein? Also
genau.
Das ist ja, und vor allen Dingen, wo liegt auch die Verantwortung in dem Fall, ist auch eine interessante, die bestimmt nicht von ungefähr kommt. Ich erlebe dabei auch oft, ich komme auch eigentlich aus der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit und bin darüber eigentlich in so eine intersektionale, diskriminierungskritische Bildungsarbeit gekommen, so über die Jahre. Und ich kann mich davon auch null frei machen, dass ich auch aus der Schulzeit und vielleicht sogar auch noch in Unizeiten auch einen ähnlichen Blick darauf hatte, weil das ist das, was einem vermittelt wurde. Also
klar.
Womit verbindet man jüdisches Leben und so weiter? Also all die Themen, die wir auch zu Beginn schon besprochen haben. Und was mir im Laufe der Jahre immer wieder auffällt, ist, dass beispielsweise moderner Antisemitismus oder Antisemitismus in seinen unterschiedlichsten Formen und Kontinuitäten gleichzeitig zu dem, was du gerade beschrieben hast, ne, nämlich diesem, können wir unbedingt über Familiengeschichten und diese Erfahrungen in der Shoah sprechen, überhaupt nicht vorkommt in Schule. Also das ist was, was dann vielleicht in Verbindung mit dem Thema kurz mal gesagt wird, so, ja, und Antisemitismus gibt es auch immer noch und das ist voll schlimm und wir müssen alle dagegen sein. Das ist dann sowas Gesetztes, wo auch ganz klar ist, ja, das ist böse, aber was das heißt und in welchen Formen das existiert, dafür gibt es sehr wenig Raum in Schule. Und da frage ich mich, da ist es ja spannend, dass wenn man das machen würde, also wenn es wirklich mehr Aufklärung über diese unterschiedlichen Formen, Kontinuitäten und so weiter geben würde, dann wüsste man ja auch schon, warum diese Reduzierung und dieses übergriffige Verhalten Teil des Problems ist. Ne, und das gilt nicht nur für Antisemitismus als Diskriminierungsform, das ist ja auch bei vielen anderen Diskriminierungsformen der Fall. Jetzt sprechen wir aber explizit darüber. Und das finde ich schon sehr spannend, dass man das eigentlich ja machen will, um mit einem Ergebnis rauszugehen aus so einer Begegnung, wo alle sagen, oh ja, das ist alles total krass schlimm und deshalb ist Antisemitismus schlimm und deshalb müssen wir alle auf der guten Seite stehen. Also das will ja auch, irgendwo steckt das ja auch im Verhalten so von so Lehrkräften drin, die das irgendwie vermitteln wollen. Dadurch so, jetzt hören wir diese ganz schlimme Geschichte und dann wissen wir alle.
Dann fühlen wir uns alle ganz doll schuldig.
Und dann darf das nie wieder passieren. So. Und das ist ja irgendwie so manchmal wie so ein kleiner Mindfuck, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass man denkt, das ist aber ganz schön verquer alles. Also,
ich finde, das ist ein Riesenthema, was du da gerade aufmachst. Und das ist gerade in diesem Zusammenhang, gerade das Thema Antisemitismus ist nun mal ein Thema, was extrem auf die Geschichte reduziert wird, was extrem, also was für alle dann auch irgendwie so ein, Antisemitismus, das war mal richtig schlimm. Was ich zum Beispiel auch in meinem Buch beschreibe, sind zum Beispiel so Situationen wie, als es zum Beispiel hier in der Stadt, in der ich lebe, eine Antisemitismuswoche am Theater gab und es einfach überhaupt keine Gegenwartsbezüge gab. Sondern es ging halt wirklich nur um Antisemitismus in der Vergangenheit und ich habe das damals kritisiert, auch öffentlich als Aktivistin und habe dann sehr, sehr viel Hate auch von dem Theater damals bekommen. Unter anderem mit der Begründung, wir haben ja eine Holocaust-Überlebende eingeladen und sie spricht ja über ihre Erfahrungen und das ist doch ein Gegenwartsbezug. Und ich so, das ist eben kein Gegenwartsbezug, wenn ihr eine Holocaust-Überlebende über ihre Erfahrungen im Holocaust sprechen lässt. Margot Friedländer in aller Ehren, eine tolle Frau, die aber denn doch eine Holocaust-Überlebende ist und auch darauf reduziert wird, natürlich, dass sie eben Holocaust-Überlebende ist. Ich finde, gerade in Bezug auf den Holocaust und auf Antisemitismus sehen wir diese extreme, was ich auch bei Gedenkveranstaltungen oft sehe, ist auch dieses, das war alles schlimm, aber jetzt ist doch alles so viel besser. Also, dass teilweise Veranstalter auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du eine Rede halten und am Ende einen positiven Ausblick geben? Und ich, was meint ihr mit positiver Ausblick? Dass wir es heute so viel besser machen. Und heutzutage ist Antisemitismus nicht mehr so schlimm. Und was ich dann erlebe, ist, dass halt Leute dann auch wirklich Antisemitismus, jetzt aktuell seit dem 7. Oktober ist natürlich Antisemitismus wieder da, aber dann auch nur von den anderen, von den Ausländern, von den Muslimen. Die sind ja dann die Bösen, weil sobald man Antisemitismus entweder in die Vergangenheit oder auf andere schieben kann, ist er auf einmal da. Aber ihn so in seiner Mitte zu sehen, so bei sich selber, der eigenen Community, das fällt wirklich Leuten extrem, extrem schwer. Und das ist mir total aufgefallen, als ich zum Beispiel auch, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mit so einer SeniorInnengruppe gesprochen über jüdisches Leben und auch über Antisemitismus. Und da kam halt auch sehr oft dieses, also in meiner Jugend, damals in den 40ern, da kannte ich keine Juden. Und ich, woher auch? Und dann kam man auch so aus, ich kann mich überhaupt nicht an Antisemitismus erinnern. Das ist erst jetzt wieder da. Und ich, das ist nicht erst jetzt wieder da. Also ich kenne jüdische Menschen zum Beispiel aus der DDR, die wirklich von richtig, richtig schlimmen Sachen auch in der DDR erzählen, von wirklich schlimmen antisemitischen Übergriffen, die aber damals halt auch nicht so gelabelt wurden. Und Antisemitismus wurde halt nicht so offen als Antisemitismus auch bezeichnet, sondern es war halt immer so eine unterschwellige Gefahr eben da.
Ja, und gerade weil es auch so extrem politisiert wird, also auch jetzt in der Gegenwart, verunmöglicht es manchmal so eine wirkliche Auseinandersetzung damit, habe ich das Gefühl. Also durch dieses Hin- und Herschieben, Zuschreiben, dadurch ja auch total funktionalisieren, auch dieses Begriffs und so weiter, geht die eigentliche Auseinandersetzung, nämlich das, worüber reden wir hier eigentlich? Also wir müssen ja über die unterschiedlichen Formen von Abwertung, über die unterschiedlichen Formen von Gewaltkontinuitäten und so weiter überhaupt erstmal sprechen, um Dinge verstehen zu können. Also entweder verlagern wir es in die Vergangenheit oder wir politisieren es so sehr, dass eine echte Auseinandersetzung damit fast unmöglich wird. Und die Mechanismen und Wirkweisen zu erkennen und damit auch die Konsequenzen und die Folgen im Abstrakten, die sich immer in die Realität übertragen, es ist ja total relevant. Und das gilt ja für, es gilt für alle Diskriminierungsformen. Aber da haben wir ja auch, da kann man so ganz viele weitere Themen aufmachen, so diese Gleichsetzung. Ne? Es ist einfach eine Diskriminierungsform neben der anderen und wir erkennen sie überhaupt nicht in ihren Spezifika, vor allen Dingen was Wirkweisen angeht, ist ja auch eine totale Gefahr. Ne? Weil dann hat man ja auch so ein, genau wie wir das in der mit dem Blick auf die Vergangenheit haben, dieses, das ist schlecht, das gab's mal, das gibt's nicht mehr und das war's, haben wir ja dann heute auch oft mit diesem, das stellen wir alles in eine Reihe und das ist alles schlecht. Wir müssen uns dann aber nicht damit auseinandersetzen in den Spezifika, weil wir ja eh wissen, dass wir dagegen sind.
Ja, ich finde diesen Punkt total interessant, den du da ansprichst, weil was ich auch oft erlebe, ist halt auch dieses, zum Beispiel, wenn ich mich in einem Workshop richtig unbeliebt machen möchte, dann sage ich den Satz, wir sind alle antisemitisch sozialisiert. Mhm. Und dann sagen alle, nein, ich nicht. Nee, ich bin nicht antisemitisch. Ich habe ja gar keine Vorurteile und ich kenne gar keine Juden. Wie soll ich dann antisemitisch sein? Und das ist wirklich so ein Satz, wenn du den raushaust, die Leute, die steigen auf die Barrikaden. Das ist aber bei Rassismus oder so, ist ja genau das Gleiche. Aber ich habe das Gefühl, bei Antisemitismus ist das fast noch krasser. Rassismus sehen die Leute vielleicht noch so ein bisschen ein, aber Antisemitismus hier in Deutschland nach 45, nein, ich bin definitiv nicht antisemitisch sozialisiert. Und dann sage ich, dann erzähle ich zum Beispiel auch eine Geschichte aus meiner eigenen Kindheit und sage, hey, auch ich bin antisemitisch sozialisiert. Auch meine Mutter hat immer von ihrer jüdischen Nase gesprochen, wenn sie über ihre eigene Nase gesprochen hat und hat dann auch immer gesagt, ja, Tanja, du kannst richtig froh sein, dass man dir dein Jüdischsein nicht ansieht, weil du keine große Nase hast. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie krass antisemitisch ist das eigentlich? Und wenn ich damit aufgewachsen bin in einer jüdischen Familie, warum denken dann Leute, die nicht jüdisch sind, dass sie ohne Antisemitismus aufgewachsen sind? Warum bringen sie dann das Wort Jude nicht über die Lippen, wenn sie nicht antisemitisch irgendwie sozialisiert sind? Denn ich erlebe es so oft, gerade auch in Interviews, Reportagen, dass Journalisten richtig, richtig Angst haben zu sagen, ja, Tanja ist Jüdin. Weil Jüdin oder Jude klingt halt irgendwie kacke, so klingt irgendwie beleidigend und irgendwie blöd. Deswegen sagt man eher sowas, Tanja ist jüdisch oder Tanja ist von jüdischer Herkunft oder eine jüdische Person und
Mitbürgerin. Jüdische,
ja, jüdische Mitbürgerin. Ja. Und das ist, also das, diese krasse Abneigung von Menschen, das Wort Jude zu sagen, ist für mich so dieser absolut krasse Beweis dafür, wie antisemitisch wir alle sozialisiert sind, weil wir mit dem Wort Jude, das übrigens auch bis vor kurzem im Duden als abwertende Bezeichnung für eine Person jüdischer Herkunft gelistet war, obwohl das ja eine ganz normale, neutrale Bezeichnung ist wie Christ. Leute haben einfach Hemmungen, das zu benutzen. Und das zeigt wirklich ganz deutlich, wie internalisiert das auch einfach ist.
Ja, und das ist, glaube ich, dann auch wieder eine Chance, da kommen wir wieder zurück, was du vorhin schon mal gesagt hast, auch Gemeinsamkeiten so in der Differenz mit anderen zu finden. Also wenn man erkennt, dass Dinge strukturell sind, dass die gewachsen sind, dass die sich durch die Jahrhunderte durchziehen und dadurch auch in uns einstecken. Und dann beispielsweise erkennt, es gibt Antisemitismus in der Sprache, genauso wie es Rassismus in der Sprache gibt, dann gibt das ja auch die Chance für eine Art von Solidarität oder für einen Anknüpfungspunkt, wo man Gemeinsamkeiten in der Differenz eben finden kann und sagen kann, hier ist ja die Chance, sich gegenseitig besser zu verstehen, statt vielleicht schlechter zu verstehen oder in so eine Konkurrenz zu verfallen und so.
Na, ich glaube, sobald Leute halt sagen, ich habe mit Antisemitismus nichts zu tun, das ist halt schwierig, denn dann kommst du an die Leute halt auch nicht ran. Weil warum sollten sie irgendwas in ihrem Leben ändern? Denn sie haben ja damit ja eh nichts zu tun. Die sind ja eh dagegen. Aber gerade auch sowas wie Antisemitismus in der Sprache, so Wörter wie Mauscheln oder so. Die Leuten ist halt auch gar nicht bewusst. Also mein Partner benutzt das Wort Mauscheln zum Beispiel sehr extrem. Ich habe darüber auch im Buch geschrieben, weil er findet das es einfach das perfekte Wort ist, um das zu beschreiben, was es halt beschreibt. Und wenn man halt mit diesem Wort aufwächst, also ich gerade dieses Wort Mauschel erlebe ich auch in Interviews, seit das Buch veröffentlicht wurde, immer wieder, dass Leute sich total, die lesen das und sind, oh Gott, ich benutze das ja auch. Und ich finde aber, durch so etwas kommt man total gut an Leute ran, um einfach auch das zu reflektieren. Weil wenn man das Ganze nur total von sich wegschiebt und sagt, ne, ich habe damit nichts zu tun, Antisemitismus betrifft mich nicht, ist überhaupt kein Teil meiner Lebensrealität, das ist einfach schwierig. Es ist viel besser zu sagen, hey, ich bin auch schon mal mit Antisemitismus in Berührung gekommen. Ich bin vielleicht nicht direkt betroffen, aber ich habe Antisemitismus gesehen, erlebt, vielleicht selber mal reproduziert, unbewusst. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den wir wirklich brauchen, auch um Antisemitismus zu erkennen. Und nicht nur bei anderen, auf irgendwelchen Demos, in irgendwelchen, so bei anderen, sondern gerade auch bei sich selbst und zu sagen, hey, ich habe da jetzt was reproduziert oder in meiner Familie wurde das und das reproduziert. Und das war falsch und jetzt reflektiere ich darüber.
Ich habe noch, die Zeit geht so schnell rum, ich habe noch zwei Themen, die ich voll gerne ansprechen würde. Das erste wäre, du kannst es dir auch ein bisschen so aussuchen, womit du anfangen möchtest. Das erste wäre, wie du selber mit diesem Spannungsfeld umgehst, auf der einen Seite gegen die Reduzierung auf bestimmte Themen vorzugehen, also das auch deutlich zu machen, dass das eben auch Teil des Problems ist, immer wieder auf bestimmte Dinge reduziert zu werden und gleichzeitig ja Aufklärungsarbeit leisten zu wollen, was man ja dann automatisch auch macht. Also ich meine, davon sind wir ja jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch auch nicht frei. Reden darüber, dass Teil des Problems ist, immer wieder auf etwas reduziert zu werden, aber in dem drüber sprechen, sprechen wir ja auch wieder
natürlich,
über diese Themen.
Natürlich, wir reden ja nicht über meine anderen Hobbys.
Ja, genau. Ne? Und auch dein Buch thematisiert es ja logischerweise. Ne? Also wenn du sagst, ich nehme dann, also es ist natürlich selbstbestimmter und so, aber trotzdem tut sich da ja ein Spannungsfeld auf. Das wäre so das erste Thema, was mich voll interessiert, was so dein Weg damit ist, weil das ja auch immer Teil auch politischer Bildungsarbeit und so weiter ist, mit diesen Spannungsfeldern umzugehen. Die zweite Frage oder das zweite Thema, was mich und bestimmt auch Zuhörende noch total interessiert, du hast zu Beginn gesagt, dass du Lehramt studierst und damit ja auch selber zurück in die Schule gehen möchtest, da so ein bisschen den Blick drauf zu werfen, warum, wieso, weshalb, vielleicht auch, wie du dir das vorstellst und welche Fächer du machen möchtest und so, das fände ich schon auch irgendwie spannend, weil ich bin auch Lehrerin und hier hören bestimmt auch viele Lehrerinnen zu.
Ja. Genau. Genau. Nee, ich fange einfach mal mit der ersten an, mit der ersten Frage, also gerade auch mit diesem Spannungsfeld. Ich finde das total interessant, weil diesen Spagat, den erlebe ich wirklich sehr, sehr häufig. Dieses möchte ich, also natürlich auf meinem Instagram-Profil, in meinem Aktivismus, wenn mich Menschen für Workshops buchen. Ich versuche das halt immer auszuloten und halt mit den Leuten vorher zum Beispiel auch über ihre Vorstellung zu sprechen. Zum Beispiel, wenn ich für einen Workshop gebucht werde, was zum Beispiel die Lehrkräfte erwarten, was sie wollen, was, damit ich halt auch weiß, okay, da reduziere ich mich denn vielleicht wirklich auf diese Rolle. Wenn es jetzt ein Workshop, wo es explizit um Holocaust geht, dann werden wir natürlich über Holocaust sprechen und nicht darüber, was ich koscheres letzte Woche gekocht habe. Wenn es um das Judentum als Religion geht, dann werden wir vielleicht nicht über den Holocaust sprechen, sondern eher eben über jüdische Traditionen. Und ich finde mittlerweile meinen Frieden so ein bisschen damit, dass ich mich eben auf diese verschiedenen Themen so ein bisschen fokussieren kann in meiner Arbeit. In meinem Alltag ist es natürlich was total anderes. Und da versuche ich dann wirklich auch Zeit mit Menschen zu verbringen, die mich eben nicht auf diese Sachen reduzieren, sondern für die mein Jüdischsein jetzt keine große Rolle spielt. Also ich habe auch sehr, also die meisten meiner Freunde sind halt auch nicht jüdisch und haben damit auch außer mir keine großen Berührungspunkte. Und das ist auch manchmal ganz angenehm. Gleichzeitig habe ich eben auch jüdische Freunde, mit denen ich eben meine jüdischen Berührungspunkte habe. Und ich versuche da zwischen privat und dem, was ich so beruflich mache, dann einfach so ein bisschen zu trennen. Auf meinem Instagram-Kanal bin ich da aber immer so ein bisschen im Spagat. Da möchte ich einerseits natürlich aufklären über diese ganzen Themen, die mich interessieren, über diese jüdischen Themen, die ich so mache. Ne? Und gleichzeitig, um mich selber auch so ein bisschen zu reflektieren, streue ich dann doch immer mal wieder so persönliche Sachen ein, Alltagssachen ein. Und ich merke, dass Leute sich dann oft auch dran stören. Das ist etwas, was mir extrem auffällt auf Social Media, dass Leute mir wegen einer Sache folgen, zum Beispiel, weil ich so tolle Beiträge über die Erinnerungskultur schreibe oder über Politik. Und sobald ich dann halt eine Story mache, wie ich irgendwie im Fitnessstudio auf dem Laufband herumrenne, finden die das doof und sind dann so, du hast einen Alltag, voll kacke. Aber ich mache das halt trotzdem, um auch die Leute immer wieder so ein bisschen wachzurütteln und sie auch zu erinnern, hey, ich bin immer noch ein Mensch mit einem Leben und einem Alltag und ich führe es euch hiermit vor Augen, so ein bisschen. Aber natürlich, mein Aktivismus bleibt in seinem Kern natürlich diesen jüdischen Themen gewidmet und ja, aber ich sehe das mittlerweile auch als Teil so ein bisschen meines Berufes natürlich. Und zu der zweiten Frage, ich studiere Deutsch und Russisch auf Lehramt. Also ich habe mich für Sprachen generell schon immer sehr begeistert. Ich bin bilingual Russisch und Deutsch aufgewachsen, habe dann in der Schule Polnisch gelernt, weil ich in Frankfurt-Oder, also an der polnischen Grenze, groß geworden bin und habe dann auch ein Auslandsjahr in Polen gemacht, habe dann auch zuerst angefangen, Polnisch auf Lehramt zu studieren, habe dann aber gemerkt, dass das ist doch ein bisschen zu nischig und da habe ich vielleicht so beruflich vielleicht doch nicht so viele Chancen und es war auch ganz schön schwer, weil dann doch viel erwartet wurde sprachlich, was ich trotz Auslandsjahr dann, ich konnte mich dann einfach trotzdem nicht mit Muttersprachlern messen und dann bin ich zu Russisch übergegangen. Sprachen haben mich halt schon immer, auch als Jugendliche, sehr fasziniert, fand ich immer toll, wollte immer was mit Sprachen machen. Und in der Teenagerzeit habe ich mehrere Praktika in so Dolmetscheragenturen gemacht, fand das total spannend. Habe dann aber für mich doch festgestellt, dass das irgendwie Dolmetschen klingt interessanter, als es wirklich ist. Also wenn man so ein bisschen in Dolmetscheragenturen gearbeitet hat, natürlich gibt es so Auswärtstermine, aber die meiste Zeit sitzt du halt am Schreibtisch und übersetzt irgendwelche echt langweiligen Dokumente. Und bekommst dann halt irgendwie deine 80 Euro pro Dokument und das ist irgendwie, nee. Also ich habe ein paar Praktika gemacht und dann wirklich für mich festgestellt, nee, das ist voll langweilig. Dachte, ich hätte eigentlich lieber einen Job mit mehr Menschen und mit mehr Abwechslung und habe dann beschlossen, dass ich Lehramt studieren möchte. Ich finde, ich bin ein ganz okayer Erklärbär. Ich merke das auch in meinem Aktivismus. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, Leuten Sachen irgendwie so komplex herunterzubrechen, zu erklären, zu erzählen. Ich habe dann auch für mich festgestellt, ich stehe sehr gerne im Mittelpunkt und wenn ich jetzt nicht Superstar werde, dann ist Lehrkraft da eigentlich so der beste Job dafür. Du hast immer ein Publikum, alle Augen sind auf dich gerichtet und die Show ist erst vorbei, wenn du rausgehst oder reinkommst.
Nicht, wenn es klingelt, sondern ja, wenn du es.
Und ich hatte beschlossen, also entweder ich werde halt Rockstar oder so, wenn ich ein bisschen musikalischer wäre, oder halt Lehrkraft. Und das hat sich dann so ergeben. Und mittlerweile muss ich auch sagen, also ich habe jetzt auch an Schulen ganz viele Praktika im Laufe meines Studiums gemacht und mir macht das wirklich echt Spaß und ich finde das sehr cool. Und ich merke immer wieder, dass ich mit genau den Sachen, mit denen andere Lehramtsstudierende wirklich dieses im Mittelpunkt stehen und ne, alle Augen sind auf dich gerichtet. Viele strugglen ja sehr damit, aber ich finde das total toll. Ich blühe total auf in so einem Moment. Und ich merke, dass ich so an der Uni total untergehe in diesem Seminaren-Kontext. Aber sobald ich so von der Klasse stehe, denke ich mir, wow, cool.
Ich hoffe, du wirst auch da deinen Weg so ein bisschen teilen. Stell's mir total spannend vor, auch als eine Person, die dann eben schon ein Buch geschrieben hat und du machst so deine aktivistische Arbeit und so,
ja,
dann auch in die Schule zu gehen und das auch so miteinander, ja, so zu balancieren und so. Das ist ja häufig eher andersrum, ne? Also, dass wenn ich mir jetzt so aktivistische KollegInnen angucke, dann ist es häufig so, dass die erst in der Schule sind und dann so in den Aktivismus.
Ja, viele radikalisiert kommen, ne? Ja auch die Schule so ein bisschen.
Ja, genau.
Dort eben auch viele Probleme aufmerksam gemacht werden.
Ja, und bei dir dreht sich der Blick so ein bisschen. Das finde ich total cool.
Das stimmt. Aber auch das Buch, also ich muss sagen, eigentlich war ja mein Traumberuf auch schon als Kind. Ab dem Moment, wo ich schreiben gelernt habe, habe ich immer gesagt, ich schreibe ein Buch, ich werde Autorin. Und
check.
Ich habe diesen Traum dann irgendwann begraben, weil ich gedacht habe, boah, ist voll unrealistisch. Es war unrealistisch, dass man von sowas leben kann und so weiter. Und dann hat sich dieser Traum einfach so aus dem Nichts so plötzlich erfüllt. So ein absolut krasser Kindheitstraum, den man eigentlich begraben hat, weil man ihn für unrealistisch hielt. Und dann hat er sich erfüllt. Und das ist so, Es ist total krass, weil ich bin jetzt 25 und ich hatte eigentlich immer zwei Träume, zwei große Träume in meinem Leben. Und das war, ich wollte ein Kind und so ein happy Familienleben und ich wollte ein Buch schreiben. Und ich habe mir halt beides mit Mitte 20 erfüllt und ich habe halt ein Kind, ich
Wow.
habe eine kleine Familie gegründet und ich habe ein Buch geschrieben. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ja, was kommt denn jetzt noch? So, habe ich mir meine Ziele zu niedrig gesetzt?
Who knows? Aber ich würde überhaupt nicht sagen, so, du hast jetzt ja gerade gesagt, denn das kam dann so aus dem Nichts und das ist es ja nicht, ne? Also es ist ja schon auch krass erarbeitet, ne? Nur vielleicht nicht so,
Voll.
wie du
Aber es
dir
ist mir so
gedacht
gefühlt so
hast,
ein
aber
bisschen
voll cool.
zugeflogen, weil
Ja.
ich kenne so viele Leute, die halt Bücher schreiben, die dann an Verlage schicken oder so. Und mir ist es halt einfach so ein bisschen in den Schoß
So
gefallen.
andersrum, genau.
Genau, ich habe halt nicht damit gerechnet. So, ich hatte eine gute Freundin so aus der Teenagerzeit, die dann später auch kreatives Schreiben studiert hat und so weiter. Und ich habe mir das nicht zugetraut, weil ich dachte, oh nee, ich bin nicht talentiert genug. Und ich traue mir das irgendwie nicht zu. Ich studiere mal lieber Lehramt und das passt doch vielleicht ein bisschen besser zu mir und ist irgendwie sicherer und realistischer. Und ja, und jetzt bin ich die Person, die halt ein Buch geschrieben hat.
Ja, voll cool. Du darfst ein bisschen am Ende der Folge, darfst du ein bisschen üben, Lehrerin zu sein, auf eine Oldschool-Art und Weise wohlgemerkt,
Oha.
weil ganz oft gibt es das nicht mehr und nicht für SchülerInnen bestimmt, aber du darfst eine Hausaufgabe stellen. Und
Eine
zwar,
Hausaufgabe.
ja, genau, eine Hausaufgabe an alle, die zuhören. Also du kannst dir jetzt selber so ein bisschen vorstellen, wer da so zuhört und an wen du das richtest.
Ja,
Vielleicht.
ich habe direkt eine Idee. Pass auf, ich mache das meistens am Anfang von so Workshops, sage ich den Leuten immer, überleg dir, was so das Erste ist, was dir in den Sinn kommt, wenn du an das Thema jüdisches Leben denkst. Und wenn es wie bei den meisten Holocaust ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich ein bisschen mit jüdischem Leben auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch selber so ein bisschen zu educaten. Es gibt bestimmt in deiner Nähe eine Synagoge, eine jüdische Gemeinde, einen koscheren Lebensmittelladen oder irgendwelche Veranstaltungsorte. Oder eben du gehst ins Internet und folgst sympathischen jüdischen Menschen wie mir. Und ja, und erweiterst deinen Horizont einfach so ein bisschen, was jüdisches Leben angeht. Denn in meinen Workshops ist es oft so, dass Leute am Anfang des Workshops sagen, hey, das Erste, was mir einfällt, ist halt leider Gottes Holocaust. Und am Ende sagen sie dann, ach doch, eigentlich gibt es da viel mehr Berührungspunkte. Ich habe ja schon mal in einem koscheren Restaurant gegessen. Aber also am Anfang konnte ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber doch, ich war schon mal in einem koscheren Restaurant oder ich war schon mal in einer Synagoge und ich kann mich im besten Fall an was anderes erinnern als die Polizeikontrolle am Anfang. Genau. Also, das ist die Hausaufgabe. Wenn dir Holocaust als erstes in den Sinn kommt, dann versuche was anderes zu finden oder was Neues zu entdecken zum Thema jüdisches Leben.
Cool, vielen, vielen Dank. Cool, dann würde ich sagen, die Zeit ist verflogen.
Oh
Wow.
ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du hier warst. Danke für das tolle Buch und
Ja, sehr gerne.
ich hoffe, dass es jetzt vielleicht auch ein paar lesen werden und dir folgen und mal gucken, wie
Ja.
dann deine Reise auch in der Schule weitergeht. Voll, voll
Bin
cool.
ich auch sehr gespannt. Danke für die Einladung in den tollen
Ja.
Podcast. Ich mag ihn sehr.
Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.